Ich bin hier bezüglich Chaco-Frieden, Pastel Chaco, im Gespräch mit Herrn Burt Klassen. Er ist auch Geschichtslehrer am Colegio Lolita in Südmenno. Und wir wollen uns heute kurz über das Thema rund um Chaco-Frieden etwas unterhalten und dabei auf ein paar grundlegende Punkte eingehen, die einem vielleicht manchmal gar nicht so ganz bewusst sind. Zunächst einmal, Burt, welches waren sozusagen Auslöser für den Chaco-Krieg?
Ja, da muss man erst ein Ende weiter zurück in die Geschichte reingehen. Der Chaco-Krieg war vor allem ein Ergebnis jahrhundertealter Grenzstreitigkeiten zwischen diesen beiden Ländern, Paraguay und Bolivien, die dann beide auf kolonialzeitliche Ansprüche zurückgingen. Da haben wir viele Kriege im 19. und 20. Jahrhundert in Amerika, die eigentlich auf solche Ansprüche zurückgehen. Zum Beispiel die von Mexiko und USA, der Krieg, der Treibhundkrieg in unserem Land, ja, und dann auch dieser Chaco-Krieg. Und dann war ja da die Gründung der Audiencia de Charcas. Das war ja nicht eine Provinz, die Ansprüche auf Territorien hatte, sondern es war ein geistliches Kolonialgebiet sozusagen von der Kirche. Und das hat ja immer wieder Streitigkeiten gebracht, denn Bolivien hat sich darauf gestützt, während Paraguay immer gesagt hat, geschichtlich gesehen hat das wenig zu sagen. Das war eine Provinz von der katholischen Kirche sozusagen eingesetzt. Und Paraguay hat immer wieder darauf bestanden, dass sie auf ihre historische Präsenz, kolonialistisch gesehen, von Spanien aus gesehen, dass der Chaco ihr Eigentum sei. Und das ging ja dann so bis zum Schiedsspruch von US-Präsident Rutherford B. Hayes in 1878 nach dem Treibhundkrieg, denn dann hat ja Argentinien das Gebiet zwischen dem Pilcomayo und dem Rio Verde beansprucht. Und der hat ja dann den Schiedsspruch für Paraguay ausgesprochen. Bolivien hat dann angefangen, Zugang zum Meer zu suchen. Das kam ja von dem Pazifikkrieg, wodurch sie keinen Zugang zum Atlantischen Ozean hatten. Dadurch waren sie dann auch ein Binnenland. Und dann kam noch diese andere Komponente, das sind die wirtschaftlichen Interessen, insbesondere die US-Firma Standard Oil, die sehr stark in Bolivien investiert hatten. Und diese Ölkompanien, so wie diese und auch wie die Royal Dutch Shell, die spielten dann auch einen Einfluss auf den Krieg aus. Die Hauptursache lag aber wahrscheinlich eher in den territorialen Ansprüchen, laut Seiferheld und einigen anderen, die das sehr tiefgründig analysiert haben. Und dann ist da noch diese Randnotiz, die aber dann doch in der Presse sehr viel kam. Und das waren die nicht ratifizierten Verträge. Das waren vier Verträge, wo Paraguay und Bolivien unmittelbar vor dem Krieg sich die Torte des Chaco-Territoriums einteilten, die jedoch in keinem der vier Fälle vom paraguayischen Kongress ratifiziert wurden. Folgedessen waren sie null und nichtig.
Ja, dann gab es dann doch den Chaco-Krieg. Und um nicht auf die Details einzugehen, wie der ganze Krieg verlaufen ist, wie oder wann kam es dann zu einem Friedensprozess von Bolivien und Paraguay?
Ja, der Chaco-Krieg eskalierte ja nach dem Angriff bolivianischer Truppen auf dem paraguayischen Stützpunkt Carlos Antonio López 1932, worauf Paraguay sich dann aus der Washingtoner Friedenskonferenz zurückzog. Sie wurde auch die Konferenz der neutralen Länder genannt. Zahlreiche Vermittlungsversuche durch neutrale Staaten und regionale Gruppen, wie zum Beispiel die ABCP-Staaten, scheiterten alle. Das waren ja auch alle südamerikanische Staaten, Argentinien, Brasilien, Chile, Peru. Und sie scheiterten unter anderem aufgrund gegenseitiger Vorwürfe und ungleicher Rückzugsvorschläge. Das war beim Washingtoner Friedenskonferenz, da war es genauso. Nachdem Paraguay 1933 dann Bolivien offiziell den Krieg erklärte und mehrere militärische Erfolge erzielte, willigte Bolivien dann 1935 in einem Waffenstillstand ein. Auch weil seine Erdölreserven bedroht wurden, die darauf folgenden Friedensverträge von 1938 sahen eine Grenzregelung vor, die Paraguay große Teile des Chacos sicherte. Bolivien jedoch zur gleichen Zeit den Zugang zum Paraguay-Fluss verschaffte. Und dadurch sind manche Historiker dann auf die Vermutung gekommen, dass Paraguay aus Angst vor einer militärischen Wiederaufrüstung Boliviens zusätzliche Gebietsverluste einfach akzeptiert. Erst 2009 wurde dann mit diesem sogenannten Vertrag Acta de Cumplimiento der Konflikt offiziell abgeschlossen. Wir sprechen hier dann schon von der Ära von Präsident Fernando Lugo und der Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner.
Das bedeutet, es gab also auch eine Grenzverschiebung. Das heißt, Paraguay bekam sozusagen ein anderes Format, als es vorher hatte. Wie wurden die Grenzen denn jetzt festgelegt?
Ja, vorher hatte ja man immer die Kolonialansprüche und die ersten Regierungsmänner Paraguays, wenn wir jetzt zurückgehen auf Francia und López, die haben immer gesagt, bis zu einem gewissen Fluss. Und bei dem einen hieß es dann einmal der Parapiti-Fluss, bei dem anderen war es der Rio Jauru, welches beides Flüsse sind, die noch nördlich von der heutigen Grenze liegen. So, und darauf stützte man sich dann eigentlich immer. Aber einen wirklichen Vertrag hatte man nicht, da der Chaco ja anscheinend niemands Land war, ja. Und am 1. Juli 1935 begann man dann in Buenos Aires mit der sogenannten Conferencia de Paz. Aber früh hat sich das schon gezeigt, dass da Uneinigkeiten war über die Grenzziehung. Paraguay sollte zunächst nur die Hälfte des eroberten Chacos behalten. Daher setzte man eine neutrale Kommission ein, die endgültige Grenzdefinition prüfen sollte. Erst dann am 21. Juli 1938 wurde nach langen Verhandlungen der Tratado de Paz, Amistad y Límites unterzeichnet. Dieser sicherte Paraguay zwar den Großteil des Chacos, doch Bolivien erhielt, wie schon vorher gesagt, den Zugang zum Paraguay-Fluss und damit einen Weg zum Atlantik. Ein strategisches Ziel des Landes im Krieg, ja. Paraguay musste dafür ein zuvor militärisch kontrolliertes Gebiet abtreten, in dem sich heute wichtige bolivianische Erdölvorkommen befinden. Und damit erreichte Bolivien trotz militärischer Niederlage einen bedeutenden geopolitischen Vorteil. Man muss dann aber hinzufügen, sie hat den aber nie gewusst zu nutzen, denn der Hafen, so viel mir bekannt ist, ist noch nie fertig geworden. Der ist zwar ein moderner Plan liegt davor und man hat angefangen zu bauen, aber ausgenutzt wurde er, so viel mir bekannt ist, nie. Paraguay bekam ja dann einen öden Streifen da im Norden, der aber eigentlich von der Natureigenschaften sehr, sehr schön ist, aber gerade nicht Erdölreserven und auch nicht geeignet ist für Häfen und so weiter.
Ja, und diese ganze Grenzfestlegung, der Friedensprozess, all diese Kleinigkeiten, wenn man so sagt, und doch sind das sehr grundlegende Sachen, die da passiert sind, die brachten ja aber auch gewisse Herausforderungen mit sich, in denen Paraguay auch heute vielleicht noch steckt, ja? Also da sind Herausforderungen, die es zu erfüllen gibt.
Ja, das ist eigentlich der interessanteste Punkt, die Herausforderung, die der Chaco dann für die Regierung bis heute noch vorbringt. Also die erste Herausforderung, die diese neue Grenzdefinition mit sich brachte, war die neue Tatsache, dass man jetzt eventuell irgendwann eine Souveränität über das neue Hoheitsgebiet in der Praxis dann beweisen müsse oder in die Praxis umsetzen müsse. Die Regierung sah sich nicht imstande, diese Herausforderung in die Tat umzusetzen. Eine Folge davon war dann, dass viele Veteranen vom Krieg zu sehr günstigen Bedingungen riesige Landflächen erwarben. Wir kennen alle Beispiele davon, Bruschettis, Núñez, Brizuelas, das sind nur einige der Namen. Alles Kriegsveteranen, die damals zu sehr guten Bedingungen hier dann durften ansiedeln, weil man einfach Formen suchte, das Land irgendwie souverän zu machen. Es hatte ja das Pilotprojekt der Mennoniten gegeben, aber das war ja eigentlich zu wenig und die befanden sich inzwischen dann auch schon lange nach dem Chaco-Krieg zwischen bleiben und nicht bleiben. Das war eine große Sorge für die paraguayische Regierung. Es gab praktisch auch keine wirtschaftlichen Regierungspläne, um den Chaco zu erschließen, geschweige denn, ihn mit der Wirtschaft des Landes zu integrieren. Der erste Plan, der eigentlich mit diesen sporadischen Einzelaktionen versuchte zu unterbrechen oder unterbrach, war der Bau der Route Trans-Chaco. Damals haben sich laut dem heutigen Landespräsidenten Santiago Peña neulich vor einem Jahr auf der Einweihung oder der Inauguration von der Ruta de la Leche hat er erwähnt, dass sein Freund ein Sohn vom Ingenieur gewesen ist, der mitgearbeitet hat bei dem Plan. Und damals war das Endresultat dieser Diskussionen war gewesen, dass die Asphaltierung von hunderten Kilometern in Niemandsland wäre nie rentabel. Darauf soll der damalige Präsident General Alfredo Stroessner, der ja auch ein Veteran war, geantwortet haben, dass es irgendwann an der Zeit sei, der Souveränität, für die die Chaco-Helden mit ihrem Leben bezahlt hätten, mit größerer Hingabe und dem gebührenden Respekt zu begegnen. So, da war dann schon mal ein großer Schritt gemacht worden, und das wissen wir aus unserer Geschichte der Kolonien im Chaco, dass das wirklich eines der größten Schritte in Richtung Integration in die Wirtschaft des Landes war. Es gibt dann noch einen Aspekt, den ich unbedingt auch erwähnen will, der auch interessant ist, und das ist zwar die Angst, dass die bolivianische Regierung neu aufrüsten würde. Sie war sehr präsent in den ersten Jahren nach dem Krieg, besonders weil in Paraguay viele Umstürze in der Regierung waren. Es gab eine soziale Angst, die eigentlich überall präsent war. Aber sie blieb nicht nur in den ersten Jahren, sondern in den nachfolgenden Regierungen. Die nachfolgenden Regierungen waren immer wieder darauf bedacht, die Stützpunkte weit im Chaco hinein aktiv und lebendig zu erhalten. Deshalb werden ja sich viele Hörer hier noch gut daran erinnern können, dass früher die Präsenz von Soldaten in der Öffentlichkeit lange nicht so selten wie heutzutage war. Denn es waren viel mehr im Chaco stationiert. So, damit möchte ich eigentlich abschließen. Diese Herausforderung stellt sich der Regierung bis heute noch einmal.
Sehr vielen Dank. Das war der Geschichtslehrer vom Colegio Lolita, Herr Burtlassen. Danke für diesen Einblick, den du uns gegeben hast. Rundherum um das Thema Paz del Chaco.